Schön, dass wir ins Gespräch kommen. Wir haben vor einem Jahr uns bereits unterhalten zum ersten Jahrestag des Anschlags. Da warst du auch in Halle und hast ja auch dem staatlichen und städtischen Gedenken beigewohnt, aber eben auch dem, was selbst organisiert wurde durch zivilgesellschaftliche Gruppen und Einzelpersonen. Und noch da kamen wir bereits ins Gespräch, wie eigentlich nach einem Jahr erinnern. Nun möchte ich dir diese Frage 2 Jahre danach stellen. Wie erinnern 2 Jahre danach? Wo steht man da? Was ist auch so dein, vielleicht auch aus etwas Entfernung, so der Eindruck, wo man aktuell da steht, wenn es um eben den Halle-Anschlag geht?
Also ich kann von mir eigentlich gar nicht sagen, dass ich eine Entfernung gewonnen hätte, einfach deswegen, weil ich ja wegen der Herstellung des Buches Hab keine Angst, erzähl alles, also bis eben ganz tief verbunden war mit den Menschen, die ihre Zeugnisse dafür beigegeben haben. Also ich habe gerade vor wenigen Stunden ein Mail bekommen von Molly Schafmann und sie schreibt mir, dass sie es ausdrücklich teilt und dass sie das auch in Ordnung findet, wenn ich das öffentlich mache. Und ich würde daraus gerne zitieren, weil das vielleicht mehr sagt, als wie jetzt so meine Stellung ist. Also sie schreibt auf Englisch und sie sagt, und sie hat es geschrieben am 9. Oktober selbst, jetzt, am 9. Oktober 2021. Und sie schreibt, ein Jahr vorher stand ich hier dem Angreifer gegenüber im Gerichtssaal. Er lachte mich aus, während ich mitteilte, wer ich bin. Und dass ich jüdisch bin und dass ich für eine jüdische Gemeinde arbeite und dass mein Großvater ein Holocaust-Überlebender ist. Er lachte wegen meiner Identität, die ich repräsentierte, denn es war alles, was er zerstören wollte. Aber nachdem ich sprach, war ich in der Lage, aufzustehen und aus dem Gerichtssaal herauszugehen und mein Leben zu leben. Und ich will niemals da wieder hin zurückkommen. Und so werde ich genau das Gegenteil dessen machen, eine gegenteilige Welt kreieren, die er eben versuchte zu zerstören durch Verbindungen, durch Zusammenschlüsse. Er lachte mich aus und ich kann es immer noch hören. Aber er hat eben sich angelegt mit der falschen Frau und den falschen Leuten. Damit bekräftigt sie eigentlich ihre Position noch einmal, die sie auch vor Gericht gesagt hatte. Und ich bin jüdisch und jetzt erst recht.
Hm. Molly Schafmann hast du da zitiert, Anschlagsüberlebende. Und ja, so wie du auf meine Frage antwortest, es gibt auch einen guten Einblick in dein Buch. Also, dass du eben die betroffenen Anschlagsüberlebenden sprechen lässt über den Anschlag, wie sie ihn erfahren haben. Und selbst, abgesehen eben von dem Prolog, mit so der Motivation für das Buch, auch von dir selber, also so, ne, du eigentlich, das Buch überlässt den Stimmen der Überlebenden und die sind versammelt, diese Stimmen, in Form von Dokumenten, die veröffentlicht wurden, von Plädoyers und Aussagen, die Überlebende getroffen haben. Dazu findet sich in dem Buch, Hab keine Angst, erzähl alles, auch noch Aussagen von Nebenklagevertreterinnen. Was war so auch die Idee hinter diesem Buch, was war dir wichtig, da alles eben auch zu versammeln und herauszugeben, ja, als etwas, das bleibt?
Also die Zeugnisse der Überlebenden müssen bewahrt sein. Das ist eine Zeugenschaft, die aus sich heraus verlangt, bewahrt zu sein. Ein Dokument der Erinnerung. Manchmal, wenn ich so etwas sammle oder wenn wir so etwas sammeln, können wir gar nicht wissen, ob es zu diesem oder jenem nützlich ist. Es ist sozusagen eine ganz fundamentale Form von Selbstvergewisserung über den oder die, die da war und die da ist und wie sie jetzt ist. Das fand ich erstmal den entscheidenden Punkt. Und deswegen ist es auch so wichtig gewesen, die Zeugnisse der Überlebenden also aufzufinden, also wo sie vielleicht im öffentlichen Raum schon waren, wo sie dann in der Gerichtsaussage zu hören waren. Das ist ja auch nur einem sehr beschränkten Kreis von Öffentlichkeit zugänglich. Und manchmal findet es sich aber auch eben in ganz anderen Produktionen oder eben auch durch den Mund oder durch die Schrift der NebenklagevertreterInnen. Das ist ja auch eine wichtige Aufgabe der NebenklagevertreterInnen, für ihre Mandantschaft zu sprechen, sofern sie eben dafür auch beauftragt sind, um es ihnen eben auch abzunehmen, weil es gibt auch Menschen, die nicht selbst hinkommen konnten oder wollten. Und so konnte man eben auch über die Plädoyers der NebenklagevertreterInnen die Stimmen der Überlebenden hindurch hören. Aber natürlich auch die eigenen Aussagen der RechtsanwältInnen, die ja auch nochmal einen ganz bestimmten Erklärungs- und Zusammenhang liefern, auch analytisch gesehen, nicht nur juristisch, den wir eben sonst nicht gehabt hätten.
Und dein Buch, das trägt da nun den Titel Hab keine Angst, erzähl alles. Und da handelt es sich um ein Zitat, das du da für dein Buch verwendest. Du schreibst da in deiner Einleitung, dass das Zitat von der Großmutter von der Rabbinerin Rebecca Blady kommt, auch Anschlagsüberlebende. Wie kam es genau auch ja dazu, dass du sagst, und genau das soll der Titel auch des Buches sein und ist damit auch Ausdruck dessen, was die Stimmen der Überlebenden eben gemeinsam macht oder aber, ne, was du da zum Gemeinsamen auch erklärst.
Ja, Rebecca Blady hatte ja ihre, Rabbinerin Rebecca Blady, ihre Aussage damit eingeleitet, dass sie über ihre Großmutter spricht und sie war nicht die Einzige, die das tat. Also diese Referenz an die Generation der Großeltern, die den Holocaust überlebt haben. Es war für einige Überlebende sehr wichtig, das zu tun. Und der Hintergrund ist ja auch, also ich zitiere da mal kurz daraus, wie sie das sagte, meine Großmutter hatte niemals die Möglichkeit, vor einem deutschen oder gar einem internationalen Gericht auszusagen. Und heute habe ich diese Möglichkeit. Und ich will, dass das Gericht weiß, auch wenn die Shoah vorbei ist, die Auswirkungen sind nicht vorbei. Das ist nicht nur ein Faktum der Geschichte, das ist etwas, was für uns weiterhin tagtäglich präsent ist. Und dann sagt sie eben, dass ihre Großmutter ihr diesen Satz mitgegeben hat, erzähl alles, habe keine Angst. Und ich fand es einerseits außerordentlich richtig, die Referenz an die Geschichte der Familien, an die Überlebenden der Shoah voranzustellen, die ja eben noch nicht einmal diese Aufmerksamkeit je bekommen haben, die die Überlebenden von Halle vor Gericht durch ihre Zeugenschaft haben konnten. Und es leitet ja auch die Möglichkeit ein, gehört zu werden, gesehen zu werden und damit auch ein Mitfühlen von Gesellschaft abrufen zu können oder Empathie bekommen zu können. Und diese Pflicht wird jetzt erstmal erfüllt, bevor es überhaupt um das eigene geht. Und daraus wird aber dann auch die Kraft genommen, zu sagen, ja, wie leben wir weiter? Wie können wir überleben? Und dieser Satz der Großmutter, erzähl alles, hab keine Angst, ist einfach die Richtung, in der viele Überlebenden, auch die, die keinen jüdischen Kontext haben, eben versuchen, das, was geschehen ist, irgendwie zu bewältigen.
Du hast jetzt auch schon mehrfach so die Zeuginnenschaft angesprochen und die du damit auch stark machst, also dass ZeugInnen für sich eben sprechen und sie etwas erfahren haben, über das andere einfach selbst eigentlich nicht sprechen können, dass sie selbst nur dafür sprechen können. Und in einer Rezension zu deinem Buch las ich dann auch nochmal den Bezug auf den Dichter Paul Celan, der auch ja eine Zeile ist, die letzte Zeile des Gedichts Aschen Gloria, ja so formuliert, niemand zeugt für den Zeugen. Du lässt die ZeugInnen eben selbst sprechen, indem du ihre Stimmen in deinem Buch versammelst und nicht etwa umgeschrieben hast, einen eigenen lyrischen Text daraus gemacht hast. Was ist allerdings auch über dein Buch hinaus geblickt, dein Eindruck, wie ZeugInnen auch in der Gesellschaft, wenn es etwa den Halle-Anschlag geht, aber eben auch den NSU-Komplex, auch da saßt du ja in dem NSU-Prozess zum Teil, also Beobachterin auch mit drin, wie bislang eben mit ZeugInnenschaft umgegangen wird. Ein Begriff, der ja auch viel vor Gericht Verwendung findet, aber darüber hinaus sind es dann doch oft die anderen, die sprechen und meinen, sprechen zu können für die Betroffenen, wenn es zum Beispiel um staatliches Gedenken geht. Das, was man jetzt auch zum zweiten Jahrestag in Halle beobachtet hat, zum staatlichen Gedenken von Bund, Land und Stadt, sprachen dann eben die politischen VertreterInnen von Bund, Land und Stadt.
Ja, die zitierte Zeile von Paul Celan hatte Leila Sophie Gleisner geschrieben. Und ich fand das sehr richtig, wie sehr sie die Stellung eben der ZeugInnen als AkteurInnen ihrer eigenen Geschichte betonte. Und das ist tatsächlich ein Problem sowohl des Strafprozesses, also der gerichtlichen Würdigung, als auch der Gesellschaft überhaupt. Also das war ja auch ein Novum des Halle-Prozesses, dass die ZeugInnen in dieser Weise kaum oder gar nicht unterbrochen wurden und sprechen konnten, solange sie sprechen wollten. Es herrscht ja sonst immer so die Vorstellung vor, also das eigentliche Geschehen begreifen die Juristen und die ZeugInnen sollen jetzt für kleinere Details irgendwie gut sein, also für Lageverortungen und so weiter. Und wenn sie das denn tun, wie zum Beispiel Herr Josgard im NSU-Verfahren, ich hätte das nie vergessen, der Vater des ermordeten Halit Josgard von Kassel, der legte sich auf den Boden hin bei der Frage, wie haben Sie Ihren Sohn denn aufgefunden, wie lag er denn? Und dann legte er sich auf den Gerichtssaal auf den Boden. Und das war dann eher unziemlich sozusagen. Der Vater brachte aber in dieser Körperlichkeit seinen ganzen Schmerz zum Ausdruck und wurde durchaus mehrfach gerügt. Also diese Wertschätzung der Zeuginnenschaft ist ganz deutlich unterrepräsentiert, wenn nicht sogar manchmal in eine Position gebracht, als wären sie die Statisten ihrer eigenen Angelegenheiten. Und insofern war das jetzt für mich hier das allerwichtigste Moment, zu sagen, das hier, was hier so eindrücklich bezeugt wurde, also Zeugenschaft gelegt wurde, das soll eben bewahrt werden und das soll auch diese große Wertschätzung erhalten. Deswegen wollte ich auch nicht, dass Kommentatoren, die sicher auch kluge Dinge dazu zu sagen haben, auch empathische Dinge, ich will das gar nicht geringschätzen, die sollten aber eben jetzt nicht zu Wort kommen und nicht in diesem Buch.
In diesem Buch, Hab keine Angst, erzähl alles, das Attentat von Halle und die Stimmen der Überlebenden, herausgegeben von Esther Dischereit im Herder Verlag, kürzlich und auch ja nun 2 Jahre nach dem Halle-Anschlag. Was meinst du, ist nach wie vor auch wichtig oder wo steht man oder hat sich auch etwas verändert in dem ja Zuhören vielleicht auch 2 Jahre nach dem Anschlag, dem Zuhören der ZeugInnen, der Betroffenen des Anschlags, der Überlebenden?
Es hat sich sicherlich in ganz auffälliger Weise eine Verbindung ergeben zwischen den Betroffenen der verschiedenen Terroranschläge. Es ist ja so, dass ziemlich nah noch an dem Anschlag von Halle das Attentat von Hanau stattgefunden hat. Und die Überlebenden von Halle haben den Kontakt zu den Menschen von Hanau gesucht. Und sie sind auch verbunden mit denjenigen, die den Freundeskreis der Überlebenden des Anschlags von Mölln, der schon weiter zurückliegt, repräsentieren. Die Familie Arslan hat Grußworte gesprochen, sie fahren zueinander hin, sie besuchen einander und es ist eben als sinnvolle Möglichkeit angesehen worden, auch symbolisch das aufzufassen, dass sie eben sich zwischen den verschiedenen Formen der Begründungen, weswegen diese Anschläge stattfinden, also hier eben zentral gegen jüdische Menschen, weil sie jüdisch sind und an anderer Stelle gegen Menschen, weil sie Einwanderer sind oder weil sie schwarz sind, in Anführungsstrichen, oder weil sie geflüchtete Menschen sind oder weil sie arme Menschen sind. Und das war in ganz deutlich, oder auch Misogynie, also der Anschlag, der schließlich Jana Lange und Kevin Schwarze das Leben gekostet hat, war ja auch von dieser Frauenfeindlichkeit getragen. Und da haben sie sehr deutlich gemacht, und diese Zeit, die danach vergangen ist, hat eben dazu geführt, dass viele Menschen da miteinander sich verbunden haben und sich weiterhin verbinden, sie besuchen einander, sie tauschen sich aus, und das gibt Kraft. Also die Überlebenden von Halle haben zum Beispiel so etwas gemacht wie Festival of Resilience. Da ist eben eine Bühne da, da werden Texte vorgetragen, die eben auch ihre Identität berühren, die das Hebräische, dieses Jiddische mittragen. Das ist übrigens auch eine Besonderheit des Halle-Prozesses gewesen, dass ja die Rückkehr entwendeter Sprach- und Sprechräume, also Hebräisch zu sprechen oder Jiddisch zu sprechen, ein hebräisches Gebet in einem deutschen Gerichtssaal zu zitieren, das ist ein Symbol in sich. Und zu all diesen verschiedenen Formen ist es eben jetzt gekommen, und es war nicht möglich, das abzuschneiden oder zu verengen auf diesen ganz engen Begriff von Tathergangsermittlung oder so. Und das ist, denke ich, für die Überlebenden sehr wichtig geworden und gewesen. Und wenn in diese Richtung sich auch juristisch mehr entwickeln würde, dann wäre das in dem Sinne, wozu eigentlich solche Strafprozesse auch geführt werden. Weil die Täter zu verurteilen, das ist eine Seite, das muss auch sein, natürlich. Aber es geht ja auch darum, dass die Überlebenden, die Angehörigen gestärkt werden. Und da ist ja auch auf noch anderen Ebenen noch viel zu tun. Also gerade im Zusammenhang mit Halle ist ja die augenscheinlich gewordene Leere in den Kassen von Opferfonds quasi himmelschreiend. Und da die einzigen, die da an die Seite gesprungen sind, das ist wirklich Zivilgesellschaft, ja. Das ist eine große Spendensammlung der Jüdischen Studierendenunion. Das sind nach wie vor eine große Zahl antifaschistischer Solidaritätsgruppen, die helfen mit bei den Brüdern Tekin, die von dem Imbissanschlag Hauptbetroffene sind, auch die wirtschaftliche Not zu lindern. Sie verkaufen Solidaritäts-T-Shirts, sie bauen handwerklich gesehen mit um. Also das ist eine große Ermutigung für die Betroffenen, sagt auch Max Kriborotzki von der jüdischen Gemeinde zu Halle. Das sind die Momente, wo die Kraft herkommt, zu sagen, jetzt erst recht, wir sind da und wir gehen auch nicht weg. Und diese Bewegung der rechtsextremen Netzwerke, die wird keinen Erfolg haben.